Ja, wir sind dabei, die Wunder Jesu zu beobachten, genauer hinzuschauen. Und letztes Mal haben wir uns mit der Frage beschäftigt, wie ging Jesus eigentlich vor? Das war so die Frage. Wir hatten ja diese drei Fragen. Welches Ziel hatte Jesus? Genau. Wie führte Jesus das Wunder durch? Das ist so die heutige Frage. Und wie reagierten die Menschen eigentlich auf dieses Wunder, das Jesus getan hatte? Letztes Mal haben wir uns ja darüber unterhalten und habe mich sehr gefreut über die Gespräche, die entstanden sind. Auch hier steht wiederum das Mikrofon bereit. Alex ist da, der letztes Mal viel gelaufen ist, aber diesmal ist vielleicht der andere Alex bereit, das Mikrofon rumzureichen. Wenn irgendjemand am Platz stehen bleiben möchte, das ist auch möglich. Ansonsten kommt auch nach vorne und teilt das mit, was euch wichtig geworden ist. Also wir wollen uns heute mal mit der zweiten Frage beschäftigen. Für diejenigen, die das noch nicht mitbekommen haben, also ich hatte letztes Mal eine Hausaufgabe mitgegeben, wie ihr das hier seht, und da waren 18 Wunder aufgeführt. Jedes einzelne Wunder, das wir explizit im Markus-Evangelium aufgeführt bekommen haben. Und dieses Wunder sollte anhand dieser drei Fragen mal genauer beobachtet werden. Und die Frage 1 hatten wir letztes Mal bereits schon betrachtet. Die Frage 2 und 3, die möchte ich heute gerne mit euch betrachten und auch dieses Thema, die Wunder Jesu auf diesem Weg auch abschließen. Jetzt möchte ich euch fragen, wie ging Jesus vor in dem Wunder, das du beobachtet hast? Vielleicht sagst du dir, da passiert ja, er tut es ja ganz gewöhnlich, wie man es auch so kennt. Und du denkst dir, nee, da gibt es nicht viel zu sagen. Dann ist es okay, dann brauchst du auch nichts sagen. Aber ich möchte euch die Möglichkeit geben, lasst uns darüber ins Gespräch kommen. Was ist dir neu bewusst geworden? Was ist dir wichtig geworden? Was ist dir neu aufgefallen, wie Jesus hier das Wunder durchgeführt hat? Was Jesus getan hat? Da möchte ich euch jetzt gerne die Möglichkeit dazu geben und danach anschließend einige Beobachtungen auch von meiner Seite mit aufführen. Wie führte Jesus das Wunder durch? Danke. Ich habe mir gedacht, heute werde ich das mal anders machen. Ich lasse euch die freie Wahl und ihr könnt gerne das äußern, was euch auffällt.
Ich hatte Heilung eines Besessenes, erste Wunder. Und ich habe aufgeschrieben, mit dem Wort. Das Schön. Ist wirklich so wunderbar. Bedrohte und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Danke.
Vielen Dank. Hier sehen wir das Wort Jesu, das Macht hat. Er braucht nur sagen, fahre aus und verstumme. Und der böse Geist hat überhaupt gar keine Möglichkeit mehr, sondern er hat nur die eine Möglichkeit, auszufahren und zu verstummen. Hier sehen wir die Macht, die Jesus hat. Er gebietet den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Das war das erste Wunder, das Jesus getan hat. Und wir sehen sogar, wo Jesus den besessenen Gerasener heilt, das habe ich letztes Mal schon erwähnt. Jesus sagt nur ein Wort und der böse Geist muss ausfahren. Ein Wort, fahre aus. Im Deutschen, weil es eine Befehlsform ist, sind es zwei Worte. Aber im Griechischen ist es nur ein Wort. Es genügt ein Wort. Jesus hat die Macht. Und hier sehen wir die Macht, die Jesus hier über die bösen Geister hat. Auch hier war jetzt gerade ein schöner Gedanke gewesen, dass Jesus spricht mit den betroffenen Personen. Wir sehen, dass Jesus hier in Kontakt kommt. Wir kennen einige Wunder, gerade da, wo Jesus den Kranken des Hauptmanns, den Knecht des Hauptmanns heilt. Da ist es sogar aus der Ferne heilt Jesus und der Hauptmann weiß es und sagt, wie ich die Macht habe, über meine Knechte etwas zu gebieten, so kannst du auch der Krankheit gebieten, dass sie ausfahren soll und das wird so geschehen. Und Jesus heilt hier diesen kranken Knecht des Hauptmanns sogar aus der Ferne. Aber besonders sehen wir das hier im Markus-Evangelium. Jesus ist immer wieder im Kontakt und er spricht immer wieder, er begegnet immer wieder den Kranken, sei es dem Besessenen, sei es dem Tauben, sei es dem Blinden. Jesus spricht. Und ich finde es so schön, dass wir hier eine schöne Parallele auch finden. Jesus, der selber das Wort Gottes ist. Am Anfang war das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und das Wort wurde Fleisch. Jesus ist das Wort Gottes. Und Jesus spricht zu uns Menschen, er begegnet uns Menschen. Und da sehen wir den dienenden Gott, Jesus, der auf die Erde kommt und bereit ist, uns Menschen zu dienen. Das soll immer wieder im Hintergrund uns vor Augen sein. Jesus, der bereit ist, auf diese Erde zu kommen, nicht um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus, der bereit ist, den Menschen zu begegnen. Jesus berührt die betroffene Person. Ist es euch aufgefallen? Vielleicht hat einer sich mal die Mühe gemacht und hat alle Wunder durchgelesen. Und wir finden 5 Begebenheiten, wo Jesus Menschen berührt mit seiner Hand. Das ist bezeichnend. Gerade da in der Gesellschaft, wo das Thema rein und unrein so groß geschrieben war. Wenn man eine unreine Person nur anberührt, nur berührt, ist man verunreinigt. Und man muss sich wieder den Ritualen aussetzen, und um wieder rein zu werden. Die blutflüssige Frau, der Jesus begegnet, auch sie rührt Jesus an. Hier sehen wir das umgekehrt. Aber für uns ist es vielleicht eine Geschichte, wo wir sagen, hier hat Jesus ein Wunder getan, wo wir nur das Wunder sehen. Aber was das für die Betroffenen bedeutete, ist uns vielleicht gar nicht bewusst. Diejenigen, die diese Frau versehentlich, weil das ja so ein Gedränge war, angerührt haben, waren unrein. Diesem Thema werden wir uns noch widmen. Aber von Jesus sehen wir, er begegnet immer wieder den Menschen und er rührt sie sogar an. Und da sehen wir diese Liebe, die Jesus zu uns Menschen hat. Sogar die unreinen Menschen. Jesus kommt in die Unreinheit, in unsere Unreinheit, in die Sündhaftigkeit von uns Menschen. Begegnet uns, berührt uns und heilt uns. Jesus, als nächstes, heilt mit einem Wort, das habe ich bereits schon erwähnt. Und Jesus stellt sogar auch mal eine Frage. Das ist ganz interessant. Vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, warum macht Jesus das eigentlich? Gerade den Blinden, wo Jesus den Bartimäus fragt, was willst du, was ich für dich tun soll? Scheinbar ist es doch offensichtlich, er ist blind und er möchte wieder geheilt werden. Aber auch hier sehen wir, wie Jesus ja den Blinden auch herausfordert. Er soll seinen Wunsch, seine Bitte Gott äußern. Jesus gegenüber äußern. Und als letztes ein Gedanken von mir. Du kannst mal weiterklicken, Alex, wenn das geht. Genau. Jesus fördert in ihnen den Glauben, fordert ihren Glauben heraus. Das sehen wir, als Jesus den mondsüchtigen Knaben heilt, wo der Vater zum Jesus kommt und Jesus sagt, oder der Vater sagt zu Jesus, wenn du kannst, heile ihn. Und Jesus sagt, wenn du kannst, alles ist möglich, dem, der da glaubt. Und der Vater sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich will dir vertrauen, hilf mir. Hilf mir, dass ich dir vertrauen kann. Wo Jesus hier auch immer wieder den Glauben herausfordert und sagt, glaubst du daran, dass ich dieses tun kann? Glaubst du darauf? Vertraust du darauf, dass ich diese Macht habe? Und wo auch hier Jesus diesen Glauben fördern möchte in den Einzelnen. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass Jesus sogar in Nazareth, in seiner Heimatstadt, nicht viele Wunder tun konnte, aufgrund der Ablehnung, weil sie Jesus abgelehnt haben. Und sie sagten, wer ist Jesus? Ist er nicht der Zimmermann, Marias Sohn? Und sie verachteten ihn, worauf Jesus dann sagt, ein Prophet gilt nichts im eigenen Land. Und er konnte dort, so heißt es, wenige Wunder tun, weil sie ihn abgelehnt haben, weil sie nicht an ihn glaubten. Ich möchte später mit uns noch mal ein paar Gedanken dazu äußern, wie wir merken, es ein gewisses Spannungsfeld ist, wo wir das Thema haben, Wunder geschehen aufgrund unseres Glaubens. Hängen jetzt die Wunder von unserem Glauben ab? Oder wie verhält es sich? Es ist ein gewisses Spannungsfeld, in dem wir hier stehen. Ich möchte anschließend noch ein paar Gedanken dazu äußern. Meine Beobachtungen zu der Frage 2. Gibt es noch Ergänzungen von eurer Seite? dem möchte ich gerne Raum geben. Dann widmen wir uns der dritten Frage. Wie reagieren die Beobachter auf dieses Wunder? Wie reagieren sie darauf? Und hier braucht ihr nicht nachgelesen haben, sondern ihr kennt diese Geschichten. Bringt mal einige Rückmeldungen. Wie reagieren die Menschen darauf, als Jesus dieses Wunder tat? Einfach in die Runde rufen. Sie freuten sich darüber. Ganz genau. Wir sehen hier, dass diese Freude mischt sich sehr stark mit Entsetzen sogar. Und eine Furcht ergriff sie. Und einige Aussagen, wo das Volk sagt, er hat alles wohlgemacht. Die Tauben macht er hörend. Und die Blinden macht er sehend. Wo die Menschen das einfach nicht mehr in Worte fassen können, was sie hier erleben. Es ist unfassbar. Es ist menschlich gesehen nicht zu begreifen. Da greift jemand ein. Ein Blindgeborener. Einer, der noch nie sehen konnte, kann auf einmal sehen. Wie ist das möglich? Und Menschen sind erstaunt darüber. Und wir sehen auch das Volk, das darüber erstaunt ist. Und auch die Jünger. Gerade bei der Stillung des Sturms, wo sie dann sagen, wer ist dieser? Sogar Wind und Wellen sind ihm gehorsam. Wie ist das möglich? Danke. Welche Reaktionen lesen wir noch von den Menschen? Sie preisen Gott. Die Adresse geht an Gott, ganz genau. Schön. Das haben wir auch. Ganz genau. Jesus tut ein Wunder und es ist offensichtlich, wir werden gleich ein paar mehr Gedanken dafür investieren, Jesus tut offensichtlich ein Wunder und sie beabsichtigen, ihn zu töten. Ganz genau. Gibt es noch Beobachtungen, noch Überlegungen von eurer Seite? Die Wunder werden weitererzählt. Jesus, oder wir finden beispielsweise das dritte Wunder, wo Jesus den Aussätzigen heilt und Jesus sagt ihm noch, erzähl's nicht weiter, geh zu den Pharisäern und zeig dich ihnen, dass du wieder gesund bist. Und Jesus sagt zu ihm sogar eindringlich, sag es keinem weiter. Aber er kann es nicht für sich behalten, sondern er geht und erzählt es weiter. Oder hier sehen wir auf der einen Seite, ich frage mich auch manchmal, warum hat Jesus hier gesagt, er soll es nicht weitererzählen? Ich finde auch keine konkrete Antwort darauf. Vielleicht könnt ihr mir dabei helfen. Warum tut Jesus das eigentlich? Jesus tut doch hier so ein großes Wunder. Ein Aussätziger, der dem Sterben so nahe ist. Und er heilt ihn. Warum darf er dieses Wunder denn nicht weitererzählen? Wir finden kurz darauf auch die Erklärung, daraufhin konnte Jesus nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen oder in ein Dorf gehen, weil die Menschen alle auf ihn einströmten. Ich denke, das ist auch eine gewisser Weise eine Erklärung. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass darin die Erklärung liegt, dass Jesus, er wollte nicht nur, dass es eine Sensation ist für die Menschen, wo sie zu ihm kommen, einfach nur um etwas zu sehen. Wir Menschen sind gerne Schaulustige, dass wir einfach das sehen, was passiert. Aber die Konsequenz, was dieses Wunder ja hervorruft, dass wir sagen, Jesus ist Gottes Sohn und wir folgen ihm nach, sehen wir, dass das Volk Israel nicht bereit war dazu. Und hier sehen wir, dass das Volk Israel oder wo Jesus auch hier auf diese Weise vielleicht einen Schutz zum Schutz das auch ausspricht. So kann ich mir vorstellen, dass es in zweierlei Hinsicht begründet wird. Auf der einen Seite, Jesus verbietet es. Aber auf der anderen Seite, bei dem Gerasener, den Jesus heilt, finden wir die Situation wieder, dass dieser Gerasener, der gerade geheilt wurde, den Wunsch hat, ich möchte mit dir mitziehen, Jesus. Und Jesus sagt, nein, geh und erzähle in deinem Heimatort, in deiner Umgebung, welche große Taten dir geschehen sind. Und wir lesen dann von diesem Evangelisten, der herumgereist ist in der Gegend von Dekapolis, diese 10 Städte jenseits des Jordans, und er erzählt, welche großen Dinge Jesus an ihm getan hat. Also wir sehen hier, die Verkündigung ist ein Aspekt, wie Menschen darauf reagiert haben. Sie erzählen es weiter. Menschen strömen zu Jesus daraufhin. Es wird immer weiter erzählt, was für Wunder Jesus tut. Auf der einen Seite wächst die Beliebtheit, wenn ich das mal so sagen darf, von Jesus. Die Menschen haben Interesse, Jesus zu sehen, ihn zu hören und Wunder oder selber auch geheilt zu werden. Die unreinen Geister bekennen Jesus als Sohn Gottes, das habe ich schon einige Male erwähnt, aber hier sehen wir eine Reaktion, dass Jesus als Sohn Gottes bestätigt wird. Die geistliche Leitung möchte daraufhin Jesus umbringen. Und das ist eine Situation, wo Jesus am Sabbat heilt. Ich hatte vorhin erzählt, darauf werden wir genauer eingehen, aber das tun wir jetzt nicht, sondern das nächste Mal beim Sabbat. Wo wir näher darauf eingehen, warum war die geistliche Leitung auch hier schon so darauf fokussiert und haben sogar geplant, Jesus umzubringen, weil er den Sabbat gebrochen hat. Warum stand Jesus hier in so einem so großen Spannungsfeld? Da wollen wir uns das nächste Mal ein bisschen mehr darüber Gedanken machen. Und letztendlich schrieben sie das Wunder, das Jesus tat, dem Satan zu. Eine Reaktion der geistlichen Leitung. Jesus tut ein Wunder. Alle sehen es. Und die geistliche Leitung, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, Sadduzäer, haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder sie bekennen, dass der Messias mitten unter ihnen ist, und sie akzeptieren, dass Jesus Gottes Sohn ist. Oder sie lehnen es ab und mit der Konsequenz, sie müssen dieses Wunder dem Satan zuschreiben. Und wir finden diese Situation in Markus 3. Ich möchte mal diese Verse lesen. Reaktion der Schriftgelehrten. Markus 3, ab Vers 22. Die Schriftgelehrten aber, die von Jerusalem herabgekommen waren, sprachen, er hat den Beelzebul und er treibt die bösen Geister aus durch ihren Obersten. Jesus aber rief sie zusammen und sprach zu ihnen in Gleichnissen, wie kann der Satan den Satan austreiben? Wenn ein Reich mit sich selbst uneins ist, kann es nicht bestehen. Und wenn ein Haus mit sich selbst uneins ist, kann es nicht bestehen. Erhebt sich nun der Satan gegen sich selbst und ist mit sich selbst uneins, so kann er nicht bestehen, sondern es ist aus mit ihm. Niemand kann aber in das Haus eines Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuvor den Starken fesselt. Erst dann kann er sein Haus berauben. Wahrlich, ich sage euch, alle Sünden werden den Menschenkindern vergeben, auch die Lästerungen, wie viele sie auch lästern mögen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, der hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig. Eine harte Aussage und ein hartes Gericht, das Jesus hier den Schriftgelehrten gegenüber äußert. Wo Jesus sagt, alle Sünden werden vergeben den Menschenkindern. Auch die Lästerung, wie viele sie auch lästern mögen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, der kann keine Vergebung in Ewigkeit. Der hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig. Ich kenne das gut, dass wenn wir diese Stelle lesen, dass eine gewisse Spannung auftritt und man sich fragt, was ist das für eine Sünde, die hier die Schriftgelehrten und Pharisäer begangen haben? Oder hier explizit von den Schriftgelehrten ist hier die Rede. Ist es eine Sünde, die wir heute auch noch begehen können? Die Sünde gegen den Heiligen Geist, die nie wieder vergeben werden kann? Ich möchte dazu einige Erklärungen weitergeben. Was das Thema betrifft, die Sünde gegen den Heiligen Geist. Ich bin der Überzeugung, es war eine Sünde, die nur das Volk Israel selber begehen konnte. Es ist eine Sünde, wo Jesus, der Messias, Gott selber, ist vor dem Volk Israel sichtbar. Und er hat ein messianisches Wunder getan. Jesus heilt davor einen Taubstummen, der besessen war. Und die geistliche Leitung und das Volk Israel wusste, einzig und allein der Messias kann solche Wunder vollbringen. Und nur der Messias. Und Jesus vollbringt so ein Wunder und jetzt hat die geistliche Leitung nur zwei Möglichkeiten. Entweder Sie bestätigen, dass Jesus der Messias ist, oder sie lehnen ihn ab. Und letztendlich lehnen sie ihn ab. Und letztendlich begehen sie hier eine Sünde gegen den Heiligen Geist, weil sie dieses offensichtliche Wirken Gottes ablehnen. Gründe dafür, warum es eine Sünde ist, die nur das Volk Israel tun konnte, ist, Jesus tat dieses messianische Wunder. Wenn man tief an diese Thematik einsteigt, dann könnte man auch einige Bücher dazu lesen, die das noch vertiefen, diese Thematik noch mehr aufgreifen, was dieses messianische Wunder auszeichnet. Die geistliche Leitung sah dieses Wunder. Sie sahen offensichtlich, was Jesus getan hat als der Messias. Und Jesus war mitten unter ihnen. Und doch haben sie ihn abgelehnt. Sie schrieben diese Sünde dem Satan, dieses Wunder dem Satan zu. Und damit ist es ein Wirken des Geistes in den Herzen der einzelnen Menschen, auch bei den Schriftgelehrten, die aber dieses Wirken des Geistes abschreiben und Jesus als Messias nicht akzeptieren wollen. Und die sogar so weit gehen und sagen, wir wollen ihn umbringen. Und somit wird deutlich, warum es auch hier, meines Erachtens auch, wird deutlich, dass es hier auch es sich um eine Sünde handelt, die eine, man nennt es eine nationale Sünde war, das Volk ist Israel. Und wenn wir das Matthäusevangelium lesen, dann sehen wir ganz deutlich, dass, oder auch hier, dass Jesus ganz deutlich macht, jetzt, weil ihr mich abgelehnt habt, biete ich das Reich der Gemeinde an. Und wo Jesus dann die Gemeinde gründet. Daraufhin folgen ja Verse, wo die Mutter und die Brüder zu Jesus kommen. Und da sagen zu ihm die Jünger, deine Brüder und deine Mutter, sie rufen dich. Und Jesus sagt daraufhin, wer ist Bruder und Mutter für mich, der den Willen Gottes tut? Wo Jesus deutlich macht, auch hier das Volk Israel hat ihn abgelehnt. Diejenigen sind für mich Brüder, die mich annehmen, die das Wirken, das ich hier offensichtlich tue, annehmen und mir nachfolgen. Die sind für mich Brüder und Schwestern. Und wo deutlich wird, dass Jesus auch hier das Reich vom Volk Israel abwendet und es der Gemeinde anbietet. Die Frage, die sich hier uns stellt, was gilt eigentlich dann heute für uns in Bezug auf den Heiligen Geist? Wir haben viele Stellen, einige Stellen in der Bibel, die uns auch warnen. Eine Stelle finden wir beispielsweise in Epheser 4, Vers 30. Wir sollen den Heiligen Geist nicht betrüben. Gottes Geist wirkt in unserem Herzen und wir sollen den Heiligen Geist nicht betrüben, wenn der Heilige Geist zu uns spricht, dass wir es nicht annehmen. Der Geist Gottes ist uns gegeben, dass er uns unterweist. Wenn wir eine Entscheidung für Jesus treffen, dann lebt der Heilige Geist in uns und er wird nicht von uns genommen werden. Wir leben mit ihm, in der engen Beziehung mit ihm und wir haben die Aufgabe, diesen Heiligen Geist nicht zu betrüben, indem wir bewusst uns von ihm abwenden, ihn bewusst in Sünde leben. Wir sollen den Teufel keinen Raum geben in unserem Herzen. Epheser 4, das soll nicht 30 bedeuten, sondern die Verse davor. Ich kann das schnell korrigieren. Ein paar Verse davor, da spricht Paulus gerade, erwähnt Paulus, dass wir den alten Menschen ausgezogen haben, den neuen Menschen angezogen haben. Und das sagt er in Vers 27, gebt nicht Raum dem Teufel, sondern wir sollen Gott Raum geben in unserem Herzen, dem Geist Gottes Raum geben in unserem Herzen. Und wir sollen uns vom Heiligen Geist erfüllen lassen. Wiederum eine Stelle in Epheser 5, Vers 18. Lasst euch vom Geist erfüllen. Auch hier eine Stelle, wo wir aus dem Gehorsam Gott gegenüber leben sollen, uns vom Geist Gottes erfüllen lassen sollen. Ein paar Gedanken dazu. was die Frage betrifft, die Sünde gegen den Heiligen Geist, wo ich hoffentlich deutlich machen konnte, dass es sich um eine Sünde handelt, die damals ganz bewusst das Volk Israel getan hat, die geistliche Leitung getan hat. Das bedeutet aber nicht, dass wir heute sagen können, dann hat das ja für uns keine Bedeutung. Nein, die Sünde damals nicht, aber heute stehen wir in der Gefahr. Wenn wir uns nicht von Gottes Geist leiten lassen, dass wir den Heiligen Geist dämpfen können, dass wir ihm keinen Raum lassen in unserem Herzen, dass er nicht wirken kann. Stattdessen haben wir den Auftrag, wir sollen uns vom Geist Gottes erfüllen lassen. Wir sollen Gottes Geist in unserem Herzen regieren lassen. Er wirkt in uns. Ein paar Gedanken dazu. Gibt es Fragen von eurer Seite oder Ergänzungen? Weil diese Thematik ist doch immer eine Thematik, die auch gewisserweise viele Fragen aufwirft. Ich hoffe, dass ich auf diesem Weg, gerade in Bezug auf die Reaktionen der Wunder Jesu, auch hier eine kleine Antwort geben konnte. Ja. Ja. Das geht auch nicht. Aber hier merkt man einfach nur, was sie bereit sind zu tun. Sie schreiben Jesus zu, er hätte das. Ja, die Frage war, wie kann Jesus einen unreinen Geist haben? Weil die Schriftgelehrten sagen, er vollbringt die Wunder durch seinen unreinen Geist. Ja, gerne. Ja, komm bitte nach vorne.
Weil das ist hier eine ganz bestimmte Situation, die erklärt das vielleicht etwas. Matthäus 10, da ist gerade, was Georg schon erwähnte. Es war ja eine Aufgabe von einer, der, so heute würden wir vielleicht sagen, eine Kommission vom Tempel aus. Die sollten, und Jesus war ja nicht der Einzige, der behauptete, der Messias zu sein. Und deswegen war ihre Aufgabe, sowas zu prüfen. Und so kommen die und beobachten Jesus, fangen an, Fragen zu stellen. Und als das diese Sachen gaben, gerade wie Georg sagte, dass er auf einmal Dinge tut, die bis jetzt nicht getan wurden. Und das war der brisante Moment, der entscheidende Moment. Und das lesen wir hier so. Sie kommen in, das ist Matthäus 9, sie kommen und bringen zu ihm einen Menschen, der stumm ist. Ich lese das mal, wie das beginnt. Und ihre Augen wurden geöffnet und Jesus bedrohte sie und sprach zu ihnen, seht zu, dass es niemand erfahren soll, das waren die Blinden. Sie aber gingen hinaus und machten ihn bekannt in jener ganzen Gegend. Und als sie weggingen, sie, da brachte sie einen stummen Menschen zu ihm, der besessen war. Und als der Dämon ausgetrieben war, redete der Stumme. Und die Volksmenge wunderte sich und sie sprachen alle, niemals wurde so etwas in Israel gesehen. Und das ist hier dieser Moment, dieses niemals wurde so etwas in Israel gesehen, weil man sagt, dass die doch in der Zeit einige auch von den frommen Menschen Dämonen ausgetrieben haben. Aber es ging immer so, dass die mit denen in Kontakt kamen, wie Georg auch schon angeführt hat, das war ja bei Jesus auch so, wenn die reden konnten, der fragte sie auch die was. Aber wenn der stumm war, da ging das nicht. Und so war man immer machtlos, einem Menschen zu helfen, der besessen war, und keiner konnte ihm helfen, wenn er dann gleich noch stumm war. Und das war hier jetzt ein Wunder. Sie sagen, in unserer Geschichte kennen wir sowas nicht. Das ist nicht die Erfahrung in Israel. Also, es ist jetzt ein ganz Außergewöhnlicher. Das ist Jesus. Und dann gibt es kein Argument mehr, als Jesus hier, wie Georg schon sagte, nicht Glauben zu schenken. Und das steht jetzt Matthäus 9, Kapitel 34. Die Pharisäer aber sagten, er treibt die Dämonen aus durch den Obersten der Dämonen. Und sagen so damit, seine Unreinheit war nicht in dem, wie er sich verhielt, sondern in dem, was er für einen Geist hat. Okay, so.
Danke für die Ergänzung. Das stimmt, in Matthäus wird das noch sehr schön auch oder deutlich auch aufgezeigt und auch dieses Spannungsfeld und daraufhin ab Kapitel 12, wo er dann nur noch in Gleichnissen auch zu dem Volk redet, damit sie es nicht mehr verstehen können. Eine Strafe, die Jesus auch hier dem Volk Israel gegenüber äußert. Danke. Gibt es noch Fragen von eurer Seite dazu? Merkmale der Wunder Jesu möchte ich jetzt einen weiteren Schritt gehen. Auf diesem Weg möchte ich jetzt diese drei Fragen, die ich euch als Hausaufgabe aufgegeben habe, abschließen. Das hat uns geholfen, darüber nachzudenken, über die Wunder Jesu nachzudenken. Aufgrund der Uhr werde ich jetzt die Folie jetzt einfach schnell durchgehen. Merkmale, sie wurden vollbracht für höhere Ziele. Jesus hat die Wunder nicht für sich getan. Das Brot, wo er hungerte in der Wüste, könnte er für sich, er könnte Steine in Brot verwandeln. Aber seine Wunder hat er unter die Vollmacht Gottes gestellt. Und deswegen hat er Gott nicht dadurch versucht, sondern er hat die Wunder getan für höhere Ziele. Für damit, dass Gottes Wirken offensichtlich wird. Sie wurden nicht auf einzelne Lebensbereiche begrenzt. Sie wurden offen vor Zuschauern und vor Zeugen vollbracht. Sie wurden nicht auf einzelne Lebensbereiche begrenzt. Damit meine ich, wenn Jesus Wunder getan hat, dann hat er sich nicht spezialisiert auf Aussätzige oder auf Dämonenaustreibung, dass er nur Dämonen austreiben konnte. Damit könnte man ihn schnell als Spezialisten oder als Arzt kenntlich machen. Aber Jesus hat auf viele Lebensbereiche, auf alle Lebensbereiche konnte er eingehen und Wunder tun. Sie wurden offen vor Zuschauern und Zeugen vollbracht. Die Menschen drumherum waren Zeuge davon, was Jesus getan hat. Und sie sind verbunden mit dem Glauben. Die Wunder, die das Volk erlebte, waren verbunden auch mit dem Glauben, wie ich das vorhin auch schon versucht habe aufzuführen. Und hier merken wir ein gewisses Spannungsfeld bei den Wundern. Auch heute noch, wenn wir über Wunder sprechen, dann fragen wir uns, warum tut Gott jetzt dann nicht hier in dieser Situation ein Wunder? Es heißt ja, wenn ihr glaubt, dann werdet ihr Berge versetzen. Wie kann man das in Einklang bringen? Wie soll ich darauf eine Antwort finden? Ich möchte ein paar Gedanken dazu äußern. Ich finde die Aussage, wenn wir das gesamtbiblisch mal betrachten, die Freunde von Daniel äußern, ist so zutreffend und mir eine große Hilfe. Und ich wünsche mir sehr, dass es uns eine große Hilfe ist, wie diese drei Freunde darauf reagieren, als sie in den feurigen Ofen geworfen werden sollten und nochmal die Chance hatten zu sagen, okay, wir fallen doch nieder vor der Statue. Ich finde das so schön, was die Freunde hier sagen. Lasst uns mal das gemeinsam lesen. Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten aus dem glühenden Ofen und aus der Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du doch wissen, dass wir deinem Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten werden. Sie zweifeln hier Gottes Handeln überhaupt nicht an und sagen, Gott kann es machen. Gott ist am Wirken. Gott handelt. Aber wir wollen nicht Gott vorschreiben, was er zu tun hat, sondern Gott ist Gott und er handelt. Wir unterstellen uns seinem Willen und wollen auch hier uns voll und ganz von ihm gebrauchen lassen. Und auch hier merken wir, auch im Neuen Testament und auch heute, wir wissen, Gott ist am Handeln. Und Gott tut Wunder heute. Und das erleben wir, wenn wir an die Gebetsstunden, an die letzte, die vorletzte Gebetsstunde denken, wo wir auch darüber ins Gespräch kamen. Wir erleben heute Gottes Wirken. Gott ist am Handeln. Und wir merken ein gewisses Spannungsfeld darin. Letztendlich aber wollen wir uns hier seinem Willen unterstellen. Und wenn er sagt, hier werde ich jetzt nicht das tun, was du dir wünschst, dann wird Gott vielleicht nicht dieses Wunder tun, was wir uns so sehnlichst wünschen. Aber es wird sein Wille geschehen. Und hier merken wir eine tiefe Beziehung der drei Freunde. Sie sagen nämlich, wenn unser Gott will, es ist nicht ein distanzierter Gott, sondern sie kennen ihren Gott. Und hier wünsche ich mir sehr, dass wir in unserer Beziehung mit Gott gestärkt und gefestigt werden und dass wir Gott kennenlernen als einen guten Gott, der unser Leben in der Hand hält, der uns führt, der uns lenkt. Und wenn er uns nicht das gibt, was wir gerade wollen, worum wir beten, dann hat er etwas Besseres mit uns vor. Dieses Spannungsfeld, wo wir trotzdem lernen wollen, Dinge stehen zu lassen, gerade weil wir auch in einer sündigen Welt leben, in einer gefallenen Welt, merken wir, dass wir in diesem Spannungsfeld stehen. Aber das soll uns hier eine große Ermutigung sein, diese drei Freunde, wo sie sagen, unser Gott kann. Daran zweifeln wir überhaupt nicht. Und wenn er es nicht tut, wir bleiben an ihm. Und das macht Mut. Mit diesen Sätzen möchte ich auch gerne hier dieses Thema der Wunder Jesu abschließen. Ich wünsche mir sehr, dass wir dadurch Jesus mehr kennengelernt haben, wie er Menschen gedient hat anhand der Wunder, die wir im Markus-Evangelium so verstärkt vorfinden und dass wir dadurch ermutigt werden in unserer persönlichen Beziehung mit Gott, in der Nachfolge mit ihm. Ich möchte noch zum Abschluss beten und wem es möglich ist, bitte ich, dass wir dazu aufstehen. Ja, unser Vater im Himmel, es ist so gut zu wissen, dass du unser Gott bist, dass du nicht ein Gott bist, der irgendwo weit entfernt ist, wo wir nicht wissen, wie wirst du handeln, wie bist du berechenbar? Herr, du bist ein liebender Vater. Du begegnest uns. In deinem Sohn kommst du sogar auf die Welt. Herr Jesus, und ich danke dir dafür, dass du bereit warst, uns zu dienen, Herr. Du kamst in unsere sündige und dreckige Welt, die von Sünde erfüllt ist, Herr. Und trotzdem, Herr, bist du gekommen als ein Licht in dieser Welt und hast uns geheilt, hast uns gereinigt. Und auch heute dürfen wir diese Reinigung erfahren. Dafür beten wir dich an. Dafür danken wir dir von Herzen. Ich bete darum, dass auch hier wir ermutigt werden, in der Nachfolge, in unserer Beziehung mit dir zu wachsen, unser Vertrauen zu stärken, Herr, dass wir in der Liebe zu dir wachsen und dich immer mehr erkennen als den Gott, der unser Leben in der Hand hält und dass wir letztendlich gar nicht anders wollen, als zu sagen, Herr, dein Wille geschehe in unserem Leben. Dir die Ehre dafür. Amen.